Wir beschäftigen uns anlässlich des anstehenden G20-Gipfels hier in Hamburg auch dieses Morgenmagazin eingehend mit einigen Themen, die sich diese G20 gesetzt haben. Ein Schwerpunkt dieses Gipfels, der morgen beginnt, nennt sich G20 Compact with Africa. Eine Initiative, die durch die G20-Finanzminister und Notbankgouverneure im März in Baden-Baden beschlossen wurde. Und bei dieser Initiative handelt es sich, das entnehme ich der Website des Bundesfinanzministeriums, Zitat, um eine Initiative zur Förderung von privaten Investitionen in Infrastruktur. Und erläutert wird dann darin, ich zitiere jetzt nochmal, weil ich finde, das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Die G20 erkennen ihre besondere Verantwortung an, sich den Herausforderungen in den ärmsten Ländern, vor allem in Afrika, gemeinsam zu stellen. Das hört sich ja erstmal gar nicht verkehrt an, möchte ich meinen. Dass dieses Unterfangen aber weniger mit humanistischen Werten zusammenhängt, als vielmehr durch die Aussicht auf wirtschaftlichen Profit motiviert ist, das wird deutlich, wenn man genauer hinsieht, darüber, welche Bedeutung diese Initiative für die beteiligten Staaten hat oder haben könnte und wie sie zu beurteilen ist. Darüber möchten wir jetzt in der nächsten halben Stunde mit Olaf Bernau sprechen. Olaf Bernau, der schreibt unter anderem für die Zeitschrift Analyse und Kritik und ist im Netzwerk Afrique Europe Interact aktiv. Und Olaf Bernau, der hat sich auf den Weg hier ins Studio gemacht und sitzt nun neben mir. Schönen guten Morgen, Olaf.
Ja, schönen guten Morgen. Danke, dass ich hier sein kann.
Ich habe eben bereits das Bundesfinanzministerium zitiert, dass diese Compact with Africa-Initiative als ein gut gemeintes Vorhaben darstellt und den ärmsten Regionen der Welt zugutekommen soll. Bevor wir das jetzt genauer prüfen, würde ich vorschlagen, erstmal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, zu schauen, welches Interesse die G20 insbesondere auch Deutschland am afrikanischen Kontinent haben könnten. Wenn wir jetzt so die letzten 10, 12 Jahre betrachten, welche Kooperationen dieser Art gab es denn bereits mit afrikanischen Staaten, die jetzt vergleichbar sind eben mit dieser Initiative Compact with Africa?
Das Wort Kooperation, glaube ich, sollten wir gleich mal streichen, weil Kooperation ganz gleich, wie es genau bezeichnet wird, ist natürlich immer nur der Versuch vorzutäuschen, dass da irgendwas auf Augenhöhe stattfinden könnte. Das ist ja so ein beliebtes Wort, immer zu sagen, auf Augenhöhe, wir wollen jetzt keine Geber-Nehmer-Mentalität mehr. Wir arbeiten mit Afrika zusammen. Das ist jetzt nicht erst der Sprech im Rahmen des aktuellen G20-Gipfels. Das hört man schon ganz lange im Kontext von Afrika. Also erlaubt mir doch einfach noch einen ganzen weiten Schritt weiter zurückzugehen. Nämlich, das gab es schon im Kolonialismus. Auch dort ist Europa hingekommen mit dieser Zivilisierungsmission, mit der Aussage, wir helfen Afrika, wir arbeiten mit Afrika zusammen, wir wollen ja nur das Beste. Und insofern zieht sich da eigentlich seit der Geschichte bis in die Gegenwart ein roter Faden, der immer unter dieser Überschrift läuft, wir wollen doch nur das Beste, aber de facto geht es letztlich darum, Afrika immer wieder zum Rohstofflieferanten abzustempeln, also dazu letztlich mineralische, also Bergbaurohstoffe zu liefern und agrarische Rohstoffe und nichts anderes. Und insofern auch das, was jetzt hier und jetzt geplant ist letztlich sowas wie alter Wein, alter Wein in neuen Schläuchen, neue Begrifflichkeit, neue Begründung, aber im Grunde genommen geht es immer wieder um das Gleiche, die asymmetrischen Beziehungen zwischen den Kontinenten aufrechtzuerhalten. Und insofern würden wir sagen, dass vor allem der Compact with Africa, man muss das noch ein bisschen teilweise von anderen Initiativen unterscheiden, beispielsweise dem Marshallplan mit Afrika aus dem Entwicklungsministerium, aber dieser Compact with Africa von Schäuble und Co. entworfen, der ist wirklich eine Gefahr für die afrikanischen Länder, der ist eine Androhung, der ist keine Verheißung und kein Versprechen, so wie es jetzt gerade preisgegeben wird. Und jetzt nochmal wirklich auf deine Frage geantwortet, letzte 12 Jahre, ich glaube, man muss letztlich sagen, eher letzte 30 Jahre, seit den 80er Jahren gibt es die Strukturanpassungsprogramme. Also genau das, was wir jetzt in Griechenland seit einigen Jahren kennen, beziehungsweise was jetzt über Griechenland eben ein Stück weit in der europäischen Öffentlichkeit bekannter geworden ist. Und das, was in Griechenland jetzt stattfindet, alles, was Reduzierung der Staatsaufgaben, Privatisierung etc. pp. Anbelangt, das läuft immer unter der Überschrift der Kooperation Afrika helfen, damit Afrika endlich auf die eigene Füße kommt, eigentlich schon seit einigen Jahrzehnten. Es gibt da, letzter Satz vielleicht auf diese erste Frage, es gibt da einen schönen Satz, finde ich, der mal in der Taz formuliert wurde, der hieß, wer die Zukunft Griechenlands kennenlernen möchte, muss sich einfach die letzten 20 bis 30 Jahre in Afrika ein Stück weit umschauen und dann wird er oder sie verstehen, warum jetzt diese ganzen neuen Angebote im Grunde genommen, ja, wie gesagt, eher eine Drohung sind und keineswegs diese Versprechung, dass es dann irgendwann besser werden würde.
Die Compact with Africa-Initiative, die zielt erklärtermaßen ab, private Investitionen in Infrastruktur in Afrika zu stärken und dann die Begründung, da diese eine Grundvoraussetzung für starkes, ausgewogenes und nachhaltiges Wachstum darstellen würde. Was kann ich mir denn da konkret drunter vorstellen, beziehungsweise welche Auffassung von Armutsbekämpfung liegt dieser Initiative denn dann zugrunde? Also wenn das eben heißt, dass eben diese privaten Investitionen dazu führen würden, dass es dann letztlich ja, in Afrika zu Wachstum kommen würde, was wiederum der Bevölkerung zugute käme. Also das ist ja quasi so kurz, grob formuliert, das, was zumindest eben auf dieser Website und in der Beschreibung dieses Compact with Africa-Initiative eben zu lesen ist. Also was ist das für eine Auffassung von Armutsbekämpfung?
Ja, ich hatte ja eben gesagt, dass es eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen ist. Und insofern, um zu verstehen, was dort passiert, muss man sich einfach tatsächlich nur angucken, was in den letzten 10, 15, 20, 30 Jahren gelaufen ist. Was vor allem dieser Compact with Africa, wie gesagt, ein Stück weit von diesem Marshallplan zu unterscheiden. Was die tatsächlich wollen, ist in erster Linie Großinvestitionen. Und Großinvestitionen gibt es ja in Afrika schon ganz lange. Also das können Staudammprojekte sein, riesige Staudammprojekte, von denen dann aber die lokale Bevölkerung nicht profitiert, wo dann zwar Strom produziert wird, der geht dann aber wiederum nur in die Städte, aber überhaupt nicht in die Breite, weil dafür überhaupt gar kein Geld da ist, um dann überhaupt nur Stromleitung ein Stück weit wirklich auf einer lokalen Ebene zu bauen. Viel schlimmer noch ist es, dass aber oft auch diese Großstaudammprojekte beispielsweise, da gibt es Fälle sowohl aus dem Kongo, auch aus Mali, dass die dann oft gar nicht tun. Da werden dann Zehntausende Menschen vertrieben, die Umwelt, ökologische Ressourcen werden kaputt gemacht, Gewässer, Flüsse etc. Trocknen aus, aber am Ende nützt es überhaupt niemandem, weil dann das Geld beispielsweise fehlt, um die großen Turbinen zu bezahlen. Das ist jetzt mal so ein Beispiel aus großen Infrastrukturprojekten, aber auch aus dem Bergbau, da ist es noch viel markanter, weiß man jetzt einfach aus den letzten Jahrzehnten, dass zwar immer wieder Investitionen in den Bergbau stattgefunden haben und die immer mit diesem Versprechen des sogenannten Trickle-Down-Effektes. Trickle-Down heißt, wir investieren, die armen afrikanischen Länder haben ja nicht selbst das Geld, um beispielsweise eine Mine aufzubauen, sondern dieses Geld haben dann nur die großen transnationalen Konzerne. Die kommen dann dort her und dann stellen sie eben Bergbauarbeiter ein, die verdienen Geld. Mit diesem Geld können die dann wiederum die Schulgebühren ihrer Kinder bezahlen. Die können dann beim lokalen Händler einkaufen. Der lokale Händler profitiert, der geht wiederum selbst einkaufen und so würde sich Schritt für Schritt eine Region entwickeln. Es gibt aber kein einziges Beispiel, dass dieser sogenannte Trickle-Down-Effekt, mit dem das immer gerechtfertigt wird, dass der je irgendwann mal geklappt hätte. Ganz einfach deshalb, weil diese Großinvestitionen oft Insellösungen sind. Insellösung heißt, diese Bergbaukonzerne kommen her und beuten einfach ganz gezielt eine bestimmte Mine aus. Allein der Überschlag bei den Arbeitskräften, wenn man das jetzt mal so ganz konkret vergleicht, zeigt bereits eine negative Bilanz, weil nämlich ungleich mehr Menschen vertrieben werden, beispielsweise Kleinbauern und Bäuerinnen von ihrem Land, als nachher in den Minen eingestellt werden. Die Versprechungen, dass da ein guter Lohn gezahlt werden würde, diese Versprechungen werden quasi nie umgesetzt. Ganz im Gegenteil, es werden dann Hungerlöhne bezahlt. Also es gibt viele Projektstudien, die eben zeigen, was eingangs die Versprechung war und was am Ende rausgekommen ist, nämlich viel weniger Leute, viel weniger Löhne und damit hat dann auch dieser Versuch, auch wirklich die Region zu entwickeln, in der Regel nie geklappt, abgesehen davon, dass es eben mit weiteren Zerstörungen einhergeht, dass beispielsweise Brunnen vergiftet, also werden durch die Materialien beim Goldabbau jetzt beispielsweise, die dort eingesetzt werden oder beim Uranabbau ist es ganz offensichtlich oder dass eben tatsächlich bestehende Gefüge auseinandergerissen werden. Das, was da ist, wird zerstört, aber es wird nichts alternativ geschaffen. Insofern kann man immer wieder feststellen, das sind Insellösungen, da wird dann ganz massiv ausgebeutet, also die Bodenschätze beispielsweise oder auch agrarische Rohstoffe. Und wenn es dann ausgebeutet und fertig ist, wenn die Mine leer ist, wenn der Acker kaputt gemacht ist, dann zieht das Unternehmen wieder ab, hat unglaublich viele Gewinne abgezogen, hat aber nichts für die Region hinterlassen. Da vielleicht noch ein Wort dazu, gerade zu dem Gewinnabzug. Eines wirklich der dramatischsten Phänomene, und das sind Zahlen, die kann man sich eigentlich kaum vorstellen, die es tatsächlich im afrikanischen Kontext gibt, ist das Phänomen der Tax Holiday, der Steuerbefreiung für diese transnationalen Konzerne. Das Argument ist, die kommen ja, sind ja so nett und entwickeln dort was, also müssen wir denen auch ein Stück weit entgegenkommen, sonst würden sie ja nicht kommen, und müssen ihnen, die würden natürlich kommen, weil die wollen ja Profite machen, aber sie wollen besonders viele Profite machen. Also wird ihnen versprochen, wenn ihr zu uns kommt, dann müsst ihr so und so lange keine oder nur verminderte Steuern zahlen. Jetzt geht der IWF, und der IWF ist ja jetzt wirklich nicht für linke Propaganda bekannt, jetzt geht sogar der IWF davon aus, dass den afrikanischen Ländern pro Jahr 175 Milliarden Euro verloren gehen, einfach nur durch Steuervermeidung. Das ist teilweise legale Steuervermeidung, teilweise sind es so halblegale Tricks. 175 Milliarden, das sind unglaublich große Summen, und das ist sozusagen nur ein Aspekt von vielen Aspekten. Wir reden noch gar nicht darüber, dass letztendlich diese großen Konzerne beispielsweise für die Bergbaulizenzen eigentlich nur ein Appel und ein Ei gezahlt haben, dass die in der Regel dafür überhaupt gar nicht groß Gebühren bezahlt haben müssen. Also die machen einen unglaublichen Gewinn, das kann man sozusagen an den Gewinnbilanzen dieser Großkonzerne sehen, und gleichzeitig bringen sie überhaupt nichts. Und das könnte man jetzt auf die verschiedenen Sektoren oder müsste man jetzt ausbuchstabieren, und dann versteht man, warum das, was Schäuble jetzt im G20-Rahmen vorhat, warum das eine Bedrohung ist und, wie gesagt, hier wiederhole ich mich, keineswegs irgendeine Form von Versprechen.
Ja, wir haben bereits darüber gesprochen, dass es eine lange Tradition hat, den afrikanischen Kontinent zu nutzen und da ohne Rücksicht auf regionale oder auf die Bedürfnisse vor Ort in irgendeiner Form tatsächlich ernsthaft einzugehen. Dass das Tradition hat, da bist du ja zurückgegangen bis in die Kolonialzeit. Wenn wir jetzt so die Entwicklung angucken und auf heute oder 2017 und die aktuelle weltpolitische Lage blicken, gibt es dann, würdest du sagen, für die G20 Compact with Africa Initiative Gründe, also seitens der G20, die es so in der Vergangenheit, in der Konstellation noch nicht gab?
Naja, es hat sich auf jeden Fall natürlich, Stichwort G20, nicht mehr G8, sondern vor allem G20. Es hat sich natürlich einiges geändert. Das Wichtigste ist, dass mit den sogenannten Schwellenländern, nicht zuletzt China, eben als sehr, sehr großes Land, dass dadurch natürlich der Rohstoffbedarf in der Welt sich vervielfacht hat. Nicht mehr nur die reichen Industrieländer des Nordens haben eben großen Rohstoffbedarf, sondern jetzt hat eben unter anderem China einen riesigen Rohstoffbedarf, und China hat sozusagen die EU, hat die USA, hat Japan, also die alten Mächte, quasi im Vorbeigehen abgehängt. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, dann hat eben China in den letzten 20 Jahren sein Handelsvolumen auf allen Ebenen, Direktinvestitionen, aber eben auch verkaufte Güter etc., also massiv multipliziert und hat, wie gesagt, die anderen jetzt hinter sich gelassen. Und letztlich geht es tatsächlich im Rahmen des Wettkampfs der stärksten Ökonomien um die Rohstoffe, weil ohne Rohstoffe wäre natürlich keine Industriegesellschaft quasi wettbewerbsfähig. Und insofern ist das erstmal der ganz entscheidende Punkt. Also lange haben sich die vor allem europäischen Mächte quasi darauf ausgeruht, dass die afrikanischen Länder sowas wie ein bisschen ihr kolonialer Hinterhof sind, als so eine Erbschaft eben des Kolonialismus, und konnten sich auch immer darauf verlassen, dass sie, wenn man so möchte, ersten Zugriff auf die Rohstoffe haben. Das hat sich ganz grundlegend geändert, und vor dem Hintergrund gibt es buchstäblich einen Run auf Afrika, und jetzt kommt eben hinzu, dass China da ein Stück weit eine andere Politik macht als nicht zuletzt die europäischen Länder, als die USA. Nicht wirklich eine bessere Politik, was den Grundsatz anbelangt, aber ein Stück weit eine anders angelegte. Einerseits sind die Vorgehensweisen von China nicht darauf angelegt, Afrika auszuplündern, sondern sie wollen tatsächlich Partner haben, selbst wenn die sozusagen in einer schwächeren Position bleiben. Das heißt, Afrika kriegt Rohstoffe gegen Infrastrukturprojekte. Also die Europäer, die leihen Geld quasi, um dann dort entsprechend aktiv zu werden. Die Chinesen oder die chinesischen Betriebe, die sagen, wir wollen von euch Rohstoffe haben und dafür bauen wir euch Infrastruktur und sind darin durchaus sehr viel zuverlässiger und werden deswegen von vielen afrikanischen Regierungen, aber auch ganz normalen Menschen, wie ich das dann immer in Westafrika, unter anderem in Mali höre, durchaus geschätzt nach dem Motto, die setzen auch das um, was sie versprochen haben. Das ist wirklich ein Unterschied zu diesen vorher zitierten Trickle-Down-Effekten. Hier war es tatsächlich so, dass die europäischen Firmen ganz oft nicht das umgesetzt haben oder falsche Versprechungen gemacht haben. China ist da ganz anders. Das, was China tatsächlich verspricht, halten sie auch ein, halten sie sogar sehr pedantisch ein. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt. China tritt nicht mit kolonialistischer Attitüde auf. Das sagen ganz viele, dass sie das erstmal angenehm finden, eben nicht mit so einem Rassismus konfrontiert zu werden. So einem Rassismus, der natürlich in der Geschichte des Kolonialismus verankert ist, sondern einfach erstmal mit normalen Geschäftspartnern. Aber wie gesagt, die Struktur bleibt ein Stück weit asymmetrisch. Also das ist der eine große Punkt. Run auf Rohstoffe. Es geht um Rohstoffimperialismus, ganz schlicht gesagt. Zwischen den verschiedenen Industrieländern und den aufstrebenden Schwellenländern. Und das Zweite, was auch sehr wichtig ist, ist die ganze Finanzkrise 2008, 2009 folgende. Da ist es tatsächlich einfach so, dass natürlich die Gewinne auf vielen Märkten eingebrochen sind und dass sich eben Investoren neue Anlagefelder gesucht haben. Und das natürlich auch im Lichte der Niedrigzinsphase, wo man eben heutzutage das, was damals dann die Deutsche Bank mit 18% angekündigt hat, solche Gewinne sind natürlich heute nur noch schwer zu erzielen. Gerade die großen Pensionsfonds, also die, die in der Zukunft die Renten zahlen müssen, die haben damit wirklich ein richtiges Problem. Und deswegen ist jetzt, und deswegen ist es auch kein Zufall, dass das Schäuble und das Finanzministerium eben diesen Vorschlag gemacht hat. Es geht jetzt letztlich darum, neue Anlagemöglichkeiten für anlagesuchendes Kapital, unter anderem der Pensionsfonds, zu finden. Und da sagt jetzt Schäuble, hört zu, dort könnt ihr tatsächlich 5-10% Rendite, also nicht Schäuble, aber so steht es eben in verschiedenen Papieren, da könnt ihr tatsächlich ordentlich Rendite machen. Und von daher fürchten jetzt wiederum Organisationen, NGOs etc., auch wir teilen diese Sorge oder diese Befürchtung, haben jetzt eben die Sorge, dass das zu einem neuen Verschuldungsmechanismus führt. Weil wenn ich 5-10% Rendite machen möchte, dann muss ja irgendjemand die Zeche zahlen. Und da ist einfach die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass aus den Ländern viel zu viel Geld abgepumpt wird, dass die viel zu viel Schulden zahlen müssen. Das sind flexible Zinssätze auf den internationalen Märkten und dass diese Länder wieder in eine neue Verschuldungsfalle tappen, auch wenn jetzt gesagt wird, nein, 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 wir sind klüger geworden, das passiert uns nicht mehr, aber das stimmt natürlich so nicht. Also von daher, wenn man sozusagen in die globale Ökonomie guckt, dann kann man durchaus sehen, es gibt einfach aufgrund eines ganz anderen Kräftemessens zwischen den Ländern und aufgrund, wenn man so möchte, systemischer Probleme, nämlich fallende Profitraten. Es gibt ganz viele Gründe, sich neu umzugucken. Und da hat man jetzt eben, nachdem Afrika über 100 Jahre quasi ignoriert wurde und nur zum Rohstofflieferanten gemacht wurde, da hat man jetzt Afrika entdeckt und will jetzt was von Afrika.
Ja, wenn wir jetzt genau dahin gucken und weggehen aus Deutschland bzw. Europa und tatsächlich auf den afrikanischen Kontinent ansehen, welche Reaktionen gab es denn bisher auf eben diese, du hast gesagt, Kooperationen sollen wir wegstreichen, aber eben auf diese Initiative seitens der G20? Also ich habe gelesen, dass eben einige schon reagiert hätten und das auch nicht ähnlich wie du, sondern eher das willkommen geheißen haben. Kannst du dazu was sagen? Also ich kann mir vorstellen, dass Afrika, was ja sehr groß ist und mit über 50 Staaten wahrscheinlich sehr divers auch aufgestellt ist, welche unterschiedlichen Positionen und Reaktionen es eben zu dieser Compact with Africa-Initiative gab.
Also ich glaube, man muss da in zwei Ebenen unterscheiden. Ich fange jetzt mal so ganz praktisch an und das zeigt auch schon, wo da der Hase letztlich langläuft. Compact with Africa wurde letztlich von Deutschland aus entwickelt, wurde im Rahmen der G20 entwickelt, wurde von der Weltbank, dem IWF, der Afrikanischen Entwicklungsbank entwickelt, wobei in der Afrikanischen Entwicklungsbank auch viele Europäer und Europäerinnen arbeiten. Und das wurde eben nicht wirklich in enger Zusammenarbeit mit afrikanischen Regierungen entwickelt, mit gar afrikanischer Zivilgesellschaft, mit zwischenstaatlichen Organisationen, die es ja alle gibt, also vergleichbar der EU. Nichts dergleichen, das ist eine Initiative von den G20. Und das heißt im Umkehrschluss, es gab erstmal unglaublich wenig Informationen darüber. Deshalb ich gemerkt, das haben wir gemerkt, als wir nämlich jetzt neulich ganz schlicht für unsere Webseite, für unser transnationales Netzwerk Afrik-Europe Interact, ist nicht zuletzt in mehreren westafrikanischen Ländern verankert, als wir letztlich für unsere MitstreiterInnen dort Artikel gesucht haben. Artikel, weil die natürlich auch wissen wollte, sie haben gehört, da läuft was in Berlin, es gibt eine G20-Afrika-Konferenz, es ging überhaupt erstmal darum, Material zu finden. Und es war unglaublich schwer, also tatsächlich jetzt auch in der französischsprachigen Medienwelt, überhaupt Artikel darüber zu finden. Und das zeigt eben ganz eindeutig, das ist eine Initiative von den G20, nicht gemeinsam entwickelt, und deswegen ist das Unwissen erstmal unglaublich groß. Also wir haben jetzt angefangen, unsere eigenen Informationen und Artikel auf Französisch zu übersetzen, um überhaupt erstmal jedenfalls auf der Ebene, wo wir aktiv sind, um da so ein Stück weit die Informationen zu streuen. Das hat sich jetzt natürlich, nachdem das Ganze jetzt ein Stück weit weitergegangen ist, ein bisschen verändert, aber es zeigt ganz eindeutig, viele haben dazu erstmal gar keine Meinung, weil sie nämlich überhaupt nicht mitbekommen haben, was dort überhaupt läuft. Und wenn sie dann aber mitbekommen, was dort läuft, und jetzt muss man unterscheiden, jetzt kommt der zweite Punkt, wer da eigentlich spricht. Also wenn sie dann mitbekommen, was dort läuft, dann kommt es natürlich darauf an, wer dort spricht. Alle zivilgesellschaftlichen Akteure, alle Vertreter, Vertreterinnen von sozialen Bewegungen schlagen die Hände beim Kopf zusammen und sagen ganz eindeutig, das kann überhaupt nicht funktionieren. Es kann schon überhaupt nicht funktionieren, weil ihr gar nicht mit uns geredet habt. Aber es kann auch nicht funktionieren, wenn es darum geht, tatsächlich Großinvestitionen zu machen. Ein kenianischer Ökonom hat gesagt, letztlich sind Investitionen nicht die Voraussetzung von Entwicklung, sondern im Gegenteil, es muss bereits ein gewisser Entwicklungsstand erreicht sein, um solche Großinvestitionen produktiv in die Ökonomien sozusagen einfügen zu können. Das ist jetzt sehr affirmativ und sehr, wenn man so möchte, auf die herrschende Realität des Kapitalismus bezogen, also ein klassisches volkswirtschaftliches Argument. Aber trotzdem ist es nicht falsch. Also es ist nicht falsch, erstmal zu sagen, wenn da wirklich was funktionieren soll, und jetzt komme ich nochmal auf diese Sache zu sprechen, wo ich gesagt habe, man muss die verschiedenen Initiativen unterscheiden. Da muss man nämlich tatsächlich sehen, es geht auch darum, dass man erstmal kleine Ökonomie unterstützt. Und das tut beispielsweise der Marshallplan, der aus dem Entwicklungsministerium kommt. Ich will diesen Müller, den Entwicklungsminister, hier überhaupt nicht schönreden. Der hat eine ganz lange sozusagen Sündenliste. Darüber müsste man nochmal jetzt separat in einer anderen Frage reden. Aber zumindest ist dieser Marshallplan ein Stück weit an der Stelle weitsichtiger oder auch realistischer. Der sagt ganz klar, diese Großinvestitionen, diese vorher beschriebenen Insellösungen, die bringen es nicht. Wir müssen tatsächlich erstmal in der Breite von unten überhaupt Strukturen entwickeln. Die Leute brauchen eine bessere Ausbildung. Es muss tatsächlich kleine Betriebe geben. Es muss Handwerk geben. Es muss ein funktionierendes Umfeld geben. Und dann können auch größere Investitionen absorbiert werden. Also von daher sagen eben, nochmal auf deine Frage zurückkommend, die Leute in afrikanischen Ländern, Moment mal, das, was hier, also wenn es soziale Bewegungen und Zivilgesellschaft sind, Moment mal, wenn das wirklich kommt, wie angekündigt, dann ist das eine dritte Welle von Deindustrialisierung, weil dann wird das einmal mehr heißen, dass alles das, was wir hier in kleinen Schritten aufgebaut haben, quasi auf die Seite gedrückt werden wird und dann eben durch Großkapital platt gemacht wird, was dann auch billiger verkaufen kann, was eben auch kleine Strukturen oftmals zerstört. Das bringt uns gar nichts. Und jetzt gibt es aber natürlich noch andere. Und das sind ja auch die Länder, die Regierungen, also die Regierung von Ruanda, die Regierung von Ghana und der Elfenbeinküste, also einmal Ostafrika, dann Westafrika, aber auch Marokko und Tunesien, also Nordafrika. Also aus ganz verschiedenen Regionen Afrikas haben sich bereits 5 Länder und weitere stehen in den Startlöchern interessiert gezeigt, diese Compact with Africa-Initiative zu machen. Aber das sind natürlich nicht die Länder, das sind nicht die Bevölkerung, das sind die Regierungen. Die Regierungen, die ganz knallharte Entwicklungsmodelle von oben in der Regel durchziehen, die nur in einem ganz schwachen Ausmaß tatsächlich der Masse der Bevölkerung zugutekommen. Und hier kommen wir dann wirklich an den Punkt, dass man natürlich nicht nur, wenn man jetzt über Afrika-Europa redet oder Afrika G20, es wäre jetzt verkürzt, hier nur die G20-Regierung zu kritisieren. Es gibt auch in den afrikanischen Ländern als ein Erbe des Kolonialismus einfach immer schon Koeliten. Koeliten, die im Grunde genommen die Interessen, die westlichen Interessen umsetzen vor Ort. hat, die eben hier die Tür öffnen und dem Großkapital letztendlich es erlauben, sich so auszubreiten, und die das nicht deshalb tun, weil sie glauben, dass das zugunsten ihrer Bevölkerung ist, sondern die das deshalb tun, weil sie selbst dadurch einen guten Schnitt machen im Rahmen von Korruption, im Rahmen davon, dass der Staat in vielen afrikanischen Ländern als Beute betrachtet wird. Also als Beute, das heißt, diejenigen, die die Regierungsstellen besetzen, die ziehen dann eben letztendlich einen Großteil des Geldes ab. Und das hat eben dazu geführt, dass trotz teilweise steigender Wachstumsraten in diversen afrikanischen Ländern, unter anderem in den Ländern, die sich jetzt dafür interessieren, dass das nicht dazu führt, dass etwa die Masse der Bevölkerung dadurch ein Stück weit weniger arm wird. Ein ganz bisschen tut sich natürlich was, aber im Großen und Ganzen klafft auch in Afrika die Schere weit auseinander. Also das, was wir aus Deutschland kennen, das, was wir global kennen, wiederholt sich auch dort in den einzelnen afrikanischen Ländern, dass es eine obszön reiche Elite gibt. Die Hauptstadt von Angola ist die teuerste Stadt der Welt, teurer als Zürich. Und trotzdem lebt, nämlich aufgrund des Erdölbooms in Angola, und gleichzeitig lebt die Masse der Bevölkerung in Angola weiterhin, auch als Erbe des jahrzehntelangen Krieges, Bürgerkrieges, der dort stattgefunden hat, in bitterster Armut. Nichtsdestotrotz, viele afrikanische Städte, auch in Westafrika, auch die, die ich gesehen habe, sind voll mit tollen Geländewagen, die ganzen Städte füllen. Man denkt, hier gibt es ja eigentlich eine ganz große Mittelschicht. Aber wenn man auf die Zahlen guckt, dann ist das wirklich eine kleine Elite, 15%. Und die Masse, nämlich 60%, lebt auch in den afrikanischen Ländern immer noch in extremer Armut.
Also absolut nicht motiviert durch Menschenfreundlichkeit, sondern knallharte ökonomische Interessen, die diese Initiative auf den Plan rufen. Die Rede von Verantwortung scheint in dem Zusammenhang, finde ich, ganz schön perfide. Wie meinst du, sähe denn ein ernsthafter Versuch aus Afrika zu unterstützen, also auf der großen Ebene, wenn wir jetzt nicht so graswurzelmäßig rangehen, sondern schon gucken, welche Verträge und so weiter geschlossen werden müssten, vielleicht schon eben existent sind und man weiß nichts davon. Was müsste passieren, wie sähe so ein ernsthafter Versuch aus, der nicht so obszön daherkommt?
Also ich glaube, gar nicht, um dich jetzt zu kritisieren, sondern eher auch, um unsere gemeinsame Gespräche zu sensibilisieren, auch das Wort unterstützen, wie das Wort Kooperation, kann man da gleich streichen. Ganz viele unserer afrikanischen Mitstreiter, Mitstreiterinnen sagen eigentlich, lasst uns einfach erstmal in Ruhe. Wenn ihr uns in Ruhe lassen würdet, sprich, wenn ihr uns nicht mehr als Objekt der Ausbeutungsbegierde sehen würdet, sondern wenn es überhaupt erstmal die Bereitschaft gäbe, tatsächlich ganz normalen Geschäftsverkehr mit uns zu machen, nach fairen und üblichen Bedingungen, dann wäre uns schon verdammt gedient. Und das kann man jetzt, glaube ich, am besten eben sich vor Augen führen, wenn man wirklich nochmal so diese unterschiedlichen Beispiele anguckt. Also eben so etwas wie das Leerfischen der Meere, nicht nur vor der westafrikanischen Küste, also Senegal, sondern auch der ostafrikanischen Küste, also am Horn von Afrika. Dieses Leerfischen, dass da tatsächlich eben große Fischfangflotten unter anderem aus Europa aufkreuzen und dort eben das Meer so leer gefischt haben, dass eben inzwischen auch die Fischbestände auch teilweise gekippt sind. Und die Küstenwachen, die senegalesische Küstenwache, die hat überhaupt gar nicht die Schiffe, um diese großen Trawler, um die zu kontrollieren. Und wenn sie dann mal mitbekommen, dass da beispielsweise Fisch umgeladen wird, also auf dem großen Trawler, eigentlich haben die feste Fangquoten, dann kommt ein anderes Schiff und nimmt viel Fisch auf, das heißt immer, die haben eigentlich mehr gefangen, die wollen der Kontrolle entgehen. Wenn dann eben ein Kontrollschiff, und das ist eine kleine Nussschale, von der senegalesischen Küstenwache kommt, dann fährt der Trawler einfach weg, der ist einfach schlicht und ergreifend schneller als das Boot der senegalesischen Küstenwache. Wenn hier einfach nur der Wille bestünde, jetzt seitens der Europäischen Union, dafür zu sorgen, dass eben senegalesischen Fischer nicht auf die Weise ihres Fisches beraubt würden, dann könnten sie einfach die senegalesische Küstenwache mit guten Booten ausstatten. Wenn es um Migranten und Migrantinnen geht, haben sie ja gezeigt, wie das geht. Da kann der wohl eben entsprechendes Gerät geliefert werden. In dem Fall wird es aber nicht geliefert werden. Und da geht es ja jetzt nicht nur um die Fischer, sondern da geht es letztlich auch darum, dass eigentlich eine fischverarbeitende Industrie mehrere hunderttausend Arbeitsplätze in einem Land wie Senegal schaffen könnte, wenn sie denn nur zugelassen würde. Aber es ist inzwischen so, dass man auch auf den Märkten der Binnenländer, der afrikanischen Binnenländer, also in Bamako beispielsweise, in Mali oder auch in Niamey, der Hauptstadt des Nigers, dass man dort tiefgekühlten Fisch von überall auf der Welt kaufen kann, aber nicht mehr tatsächlich quasi lokalen Fisch oder Fisch aus dem Meer, schlicht und ergreifend deshalb, weil die einfach viel zu wenig verdienen. Das ist jetzt ein Beispiel und das, wie gesagt, müsste man jetzt auf die verschiedensten Bereiche durchdeklinieren, auch im gesamten landwirtschaftlichen Bereich und dann würde man verstehen, warum den Ländern wirklich gedient wäre, wenn Europa erstmal seine Ausbeutungsstrategien unterlassen würde. Darf ich noch ein Beispiel dazu nennen? Haben wir noch die Zeit? Nehmen wir dieses berühmte, das berühmte Beispiel mit den Hühnchen, nämlich dass die restlichen Hühnchenreste, die hierzulande nicht gegessen werden, die werden dann eben nach in einige afrikanische Länder exportiert. Und da gibt es jetzt ein Land wie Ghana, was noch in den 90er Jahren 90% Selbstversorgung mit Hühnchenfleisch hatte. Also das Hühnchen, was dort gegessen wurde, wurde zu 90% eben dort vor Ort produziert. Heute ist es so, dass sie unter 10% sind. Warum sind sie unter 10%? Weil sie eben durch diese Dumping-Fleischexporte letztendlich an den Rand gedrängt wurden. Und jetzt kommt ein Punkt, der eben ganz entscheidend ist, nämlich das ghanaische Parlament war jetzt nicht so blöd, das nicht zu wissen. Die haben 2003 ein Gesetz gegen das Dumping-Fleisch erlassen und dann ist letztendlich die internationalen Finanzinstitutionen sind gekommen und haben gesagt, ihr seid doch gerade in einem Entschuldungsprogramm. Das war das Entschuldungsprogramm für die am meisten verschuldeten Länder der Welt. Ihr seid doch da drin und ihr wollt doch davon profitieren. Und wenn ihr davon wirklich profitieren wollt, sprich, wenn wir euch die Schulden erlassen sollen, dann müsst ihr dieses Gesetz zurücknehmen. Sprich, Ghana wurde gezwungen, sein Gesetz gegen Dumpingfleisch zurückzunehmen. Ergebnis ist, und das wiegt, wenn man so möchte, die Entschuldung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt X gemacht wurde, überhaupt nicht auf. Um entschuldet zu werden, mussten sie Zugeständnisse machen, die sie jetzt noch auf Jahrzehnte verfolgen. Und diese Beispiele gibt es noch und nöcher. Das ist wie die privatisierten Flughäfen in Griechenland. Auch in vielen afrikanischen Ländern wurde das Tafelsilber privatisiert. Das hat dann in dem Moment eine Entschuldung ermöglicht, aber langfristig hat es diese Länder extrem geschwächt. Und wenn all das teils rückgängig gemacht würde, wenn es sein gelassen würde, wenn Reparationen gezahlt würden, Reparationen für den Kolonialismus, Reparationen für den Klimawandel, Reparationen letztendlich auch für die ganzen neokolonialen Unterwerfungsstrategien. Da, wenn man so möchte, steht aus unserer Sicht die G20 bzw. Europa in dem Fall eher wirklich in der Schuld von Afrika, nicht die Schwellenländer, aber die Industrieländer. Wenn all das erfolgen würde, dann, und das hat nichts mit Unterstützen zu tun, sondern das hat letztlich etwas mit Gerechtigkeit zu tun, dann sehe die Sache ganz anders aus.